Gudi, starten wir. Jesus, so danke ich dir, dass wir in dein Wort reinschauen dürfen. Ich danke dir, dass du was vorbereitet hast. Danke, dass du ja die Gedanken in meinem Kopf schon sortiert hast für heute Morgen. Und so bete ich, dass du ja, mich auch leitest, dass die Dinge gesagt werden sollen, von denen du möchtest, dass sie gesagt werden heute Morgen. Und ich bete auch für uns alle, dass unsere Herzen geöffnet sind und dass deine Worte landen in unseren Herzen, in unseren Gedanken und dass sie gut tun. Amen. Yes, frohes neues Jahr habe ich euch schon gewünscht. Das ist richtig gut. Solltest du später gekommen sein, frohes neues Jahr. Auf unserer Deutschland-Familien-Freundes-Weihnachtstour in den letzten Tagen. Wir waren als Familie unterwegs und ja, sind quer durch Deutschland gefahren und haben Familie besucht und Freunde besucht. Sind wir richtig viel rumgekommen. Reichlich rumgekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer wir gefahren sind, aber das war anstrengend, aber auch richtig gut. Das war wirklich schön, sich einfach mal wiederzusehen. Und das Beste ist, wir sind jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Wir wissen jetzt wieder, ja, Klatsch und Tratsch und so, wir wissen, was in den Familien los ist, was so drumherum los ist, in den Freundeskreisen los ist und ja, was so ist, wie es wem geht, was in letzter Zeit passiert ist, welche Dinge halt einfach so passiert sind. Und hier und da durften wir auch ein bisschen tiefer reinschauen und zuhören. Und alle zusammen dürfen wir, wie wir hier auch, in ein neues Jahr starten. Und vorhin hast du vielleicht deine persönliche Jahreslosung gezogen. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, lass dich von den Gedanken Gottes einfach inspirieren. Lass dich einfach inspirieren. Genauso möchte ich uns alle heute Morgen mitnehmen in die Jahreslosung 2023, die es für alle Christen so im deutschsprachigen Raum gibt. Das gibt es übrigens schon seit 1934, wusste ich gar nicht, schon so lang ist, dass die Losung so auch gezogen und veröffentlicht wird. Vielleicht kennst du sie, vielleicht bist du auch Weihnachten, Heiligabend hier gewesen, da hast du dieses Kärtchen auf deinem Platz gefunden. Das ist so ein, wie nennt man das? Ein Lesezeichen, Dankeschön. Jetzt seht ihr mal, wie oft ich lese. Nein, Spaß. Ein Lesezeichen, wo die Jahreslosung für dieses Jahr draufsteht. Ein paar haben wir noch unten an der Kaffeebar oder in dem Ständer unten stehen. Nimm dir gerne eine mit. Was steht jetzt da drauf? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es steht nicht irgendwo, hat sich keiner toll ausgedacht, sondern es finden wir in der Bibel im 1. Mose 16, Vers 13. Wenn man jetzt diese Aussage hört, du bist ein Gott, der mich sieht, können einem ja richtig viele Dinge durch den Kopf gehen, oder? Zum Beispiel, oh Mist, jetzt hat doch Gott gesehen, was ich für Mist gebaut habe. Oder, hey, ich weiß, du siehst mich in meiner Situation. Ich bin nicht alleine. Oder, das kann gar nicht sein. Ich bin viel zu klein. Ich bin viel zu unbedeutend. Und so ein großer Gott im Leben nicht. Oder du könntest sagen, wow, Hammer. Wie cool ist das denn? Das ist ein Gott, der mich sieht, der mich voll auf dem Schirm hat. Hammer! Richtig cool. Oder ich weiß nicht, welche Gedanken dir sonst noch durch den Kopf gehen könnten, wenn du diesen Satz hörst, du bist ein Gott, der mich sieht. Natürlich steht dieser Vers nicht einfach so für sich alleine irgendwo in der Welt rum. Er ist, wie alles andere auch, Teil einer großen Story. Und diese Story, die hierzu gehört, finden wir ganz am Anfang der Bibel. Und wenn ich es nicht besser wüsste, könnte diese Story auch der Plot für eine Netflix-Dramaserie sein. Warum? Weil es eine Geschichte ist von Menschen, die sich lieben und streiten, von Eifersucht, von komplizierten Familienverhältnissen, von Zickenkrieg, von Scheitern und Neuanfang. Da spielen Menschen mit, die glauben und zweifeln. Da sind Menschen, die sich an Gottes Verheißung klammern, auch wenn sie lange auf ihre Erfüllung warten müssen. Menschen, die sich abgestempelt fühlen, die in eine Ecke gestellt sind, die selbst versuchen, ihre Situation in die Hand zu nehmen und etwas zu ändern, und andere, die ihre Situation gar nicht selber ändern können. Hört sich ein bisschen an wie das echte Leben, oder? Also ich kenne sowas aus dem echten Leben. Da kenne ich leider viel zu viele Stories für. Aber hey, so ist auch die Bibel. Die Bibel ist nicht irgend so ein eingestaubtes, abgehobenes Irgendwas-Buch mit irgendwelchen Geschichten, die, weiß ich nicht, sondern Bibel ist Alltag. Bibel packt dich da, wo du bist, wo du stehst, wo du unterwegs bist. Das war damals so und ist heute so. Und ich lade euch ein, dass wir uns diese Geschichte gemeinsam angucken. Du findest sie im 1. Mose im Kapitel 16. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf, oder wenn du sie auf deinem Handy hast oder Tablet oder so, mach das schon mal startklar. Ich gehe mit uns noch mal so in den Raum hinein, wo wir uns befinden und was quasi so bisher passierte. Zu dieser Zeit, wo diese Story spielt, hieß Abraham noch Abram und seine Frau Sarah hieß noch Sarai. Dieser Abram hatte eine Beziehung zu Gott und Gott kannte ihn und Gott sah ihn und Gott gab Abram einen Auftrag und er gab ihm auch mehrere Verheißungen für sein Leben, für seine Zukunft. Und ein Auftrag war, er sollte mit seiner Frau, mit Sack und Pack, ja, mit allem, was dazugehört, seine Heimat verlassen und in ein fremdes Land ziehen. Und dieses fremde Land war nicht irgendein Land, sondern das war das Land, was Gott ihm, sein Nachkommen, geben wird. Das hat Gott damals schon versprochen. Das Land Kanaan, da wo nachher das Volk Israel gelandet ist. Und außerdem versprach Gott Abram und Sarai einen Sohn. Hammer. Wie cool, dass Gott dir sagt, du bekommst einen Sohn. Warum ist das so spannend? Kinder kriegen ist ja meistens relativ das Normalste von der Welt. Das Spannende ist, dass Sarai unfruchtbar war. Die konnte gar keine Kinder kriegen. Und trotzdem gibt Gott diese Zusage. Und so vergehen jetzt die Jahre und alles entwickelt sich eigentlich ganz gut. Die sind umgezogen, also haben ihre Heimat verlassen, sind im neuen Land angekommen, sind auch schon 10 Jahre da. Und eigentlich ist alles gut. Und nur dieser Nachwuchs stellt sich nicht ein. Er kommt nicht. Und so beginnt jetzt der 1. Mose 16 mit Vers 1 und wir lesen bis 16. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr, ist deine Sklavin? Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meinem Herrn, von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, was Gott hört heißt. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott des Sehens. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Oder in einer anderen Übersetzung, du bist ein Gott, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Bealachai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Oha! Eine Story mit reichlich Zündstoff. Da ist echt Power drin in dieser Geschichte. Sie ist eigentlich so eine sperrige, so eine konfliktbeladene Geschichte und doch voller Hoffnung. Wie gehe ich mit Situationen um, in die ich mehr oder weniger ungewollt hineingedrückt werde? Was macht das, dieses hineingedrückt werden mit meiner Beziehung zu Gott? Welchen Gott kann ich da eigentlich kennenlernen in so einer Situation? Und bin ich wirklich ungesehen, wie ich manchmal meine und wie ich manchmal fühle? 3 Punkte, es könnte noch viel mehr sein, wir nehmen heute mal nur 3 Punkte aus dieser Story hinaus. Lass uns da mal ein bisschen hineingucken, was das mit uns macht. Mein erster Punkt heißt Stempel. Pam. Ich weiß nicht, ich fand das als Kind ziemlich cool, wenn ich im Büro von meiner Mama die Briefe stempeln durfte. Also das irgendwie fand ich das schön, sie haben mit diesem Ding, durfte ich nie alleine machen. Egal. Komme ich da drauf, ist auch Wurst. Was wir hier in dieser Story finden, das ist ja das eigentlich Wichtige und nicht, wie ich früher Briefe gestempelt habe. Was wir in dieser Story finden, ist eine klassische Dreiecksgeschichte. Und die funktioniert nicht. Die bringt echt Stress mit sich. Aber eigentlich, wenn man mal genauer schaut und das mal wirken lässt, sind es eher 2 Geschichten, die dort erzählt werden. Und auch 2 unterschiedliche Stempel, die da auf, in dem Fall Frauen, aufgedrückt werden. Das ist zunächst mal Sarai, die Frau von Abram und First Lady der Familie. Ja, also man muss sich vorstellen, Abram war jetzt nicht irgendwie ein kleiner Bettler oder so, sondern da hing schon Reichtum, Einfluss, Menge, Menschen so dahinter. Also das war schon was. Und diese Sarai hatte, klar, wie das eben so ist, in so einem, ich sag mal, großen Familienunternehmen, ihre Verantwortungsbereiche. Es gab Diener, es gab Sklaven. Leider gab es auch einen gravierenden Makel an ihr. Sie ist unfruchtbar. Was in ihrer Kultur nicht gerade positiv gewesen ist und was auch schwer zu ertragen war. Dieser Stempel, unfruchtbar, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann auch noch immer begleitet von der Verheißung Gottes, eines Tages Mutter eines Sohnes zu werden. Oha! Ich weiß nicht, wie die biologische Uhr vor 1000 Jahren funktioniert hat, aber irgendwann könnte ich mir vorstellen, war es selbst damals an der Zeit, dass man irgendwann in ein Alter kommt, wo das mit dem Kinderkriegen auf jeden Fall einfach vorbei ist. Die 2. Geschichte erzählt von der Magd oder von der Sklavin Sarais. Ihr Stempel ist Sklavin, ohne Namen, ohne Rechte, unscheinbar, klein, unwichtig. Sie wird genommen, um der Verheißung Gottes ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Muss doch mal was gehen hier, wenn wir mal vorankommen. Sie wird Nebenfrau von Abraham und soll den Stammhalter zur Welt bringen. Gesellschaftlich und rechtlich zu dieser Zeit völlig legitim, war voll okay. Aber hat irgendwer diese Sklavin vorher mal gefragt? So unterschiedlich die Situationen auch sind, ich kann mir vorstellen, dass beide ein ähnliches Empfinden hatten. Ich bin abgestempelt. Ich bin gefangen, in eine Ecke getrieben, da, wo ich nie hin wollte. Und niemand sieht mich. Nichts passiert. Nichts ändert sich. Ich möchte dich heute Morgen fragen, trägt dein Leben auch einen Stempel, den andere dir oder vielleicht du dir selber aufgedrückt hast? Der zweite Punkt heute Morgen. Die Jahre vergehen und irgendwann hat jetzt Sarai den Kaffee auf. Sie hat keinen Bock mehr. Ja, sie will nicht mehr länger warten oder sie kann nicht mehr länger warten. Sie geht in die Offensive. Und ich frage mich, wie gefrustet oder verzweifelt muss ich sein, eine andere Frau in meine Beziehung mit hineinzunehmen, nur damit die Sippe, damit mein Mann an einen Nachkommen, an einen Erben kommt. Wenn wir das heute lesen, ich sag mal befremdlich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Damals aber nicht ungewöhnlich. Irgendwie muss ich ja sagen, als ich die Story nochmal so gelesen habe in der Vorbereitung, dachte ich, das kann nur Stress geben. Das kann nur Stress geben. Das geht irgendwie nicht gut aus. Und diese Sklavin wird wirklich jetzt Nebenfrau. Und sie wird schwanger. Und wie wir in Vers 4 lesen, sie verachtete ihre Herrin. Oha, da passiert richtig krass was in diesem Familiengefüge. Sarai ist stinksauer. Die hat so einen Hals. Und macht Abraham für alles verantwortlich. Das richtig Druck auf den Kessel. Ich weiß nicht, was man hier in Bayern sagt, wenn es so richtig, ja, kurz vorm Platzen ist. Zickenkrieg, Beziehungsstress. Ja, der Stempel von Sarai drückt noch viel krasser drauf. Und Sarais schwangere Magd hält es nicht mehr aus. Sie hat vielleicht auch Angst um ihr Leben. Sie rennt weg und flieht in die Wüste. Meine Frage an dich. Kennst du das auch, dieses Suchen nach dem richtigen Tun zur richtigen Stelle? Gott hat mir etwas zugesagt. Richtig cool. Er hat nur die Zeitangabe vergessen. Kennst du? Schon mal erlebt? Ich auch. Und wie lange soll ich denn jetzt warten? Wie lange soll das denn dauern? Was mache ich denn jetzt mit dem, was Gott mir da gesagt hat? Als wir als Familie, ich glaube Anfang 2020, das erste Mal hier zu Gast waren, sollte nach diesem Wochenende am Nachmittag der Flug von München wieder zurück nach Düsseldorf gehen. Ging er aber nicht, weil ein Sturm über ganz Deutschland tobte. Und so waren wir hier unten, ich will nicht sagen gefangen, aber wir waren hier, wir mussten halt hier bleiben. Und egal ob Flugzeug oder Bahn, also es ging nichts. Ja, Deutschland war quasi lahmgelegt und wir hingen hier fest. Es ging nichts mehr. Es war aber versprochen von der Lufthansa, mit denen sind wir geflogen, hey, es wird ein Flugzeug geben, mit dem könnt ihr fliegen. Okay. Nach vielen Stunden des Wartens, schier endlosen Warteschlangen vor irgendwelchen Schaltern, Taxiständen, Hotelrezeptionen, diversen zwei Hotelübernachtungen, war unsere Geduld auf irgendeinen Flug, der da irgendwann irgendwo kommen sollte, echt am Ende. wir hatten richtig Stress für uns als Familie. Und das war, wir sind morgens, Ulrike und ich, aufgewacht, lagen noch im Bett und sagten, ey, wir haben keinen Bock mehr. Noch im Bett haben wir einen Mietwagen gebucht und sind nach vielen, vielen Stunden irgendwann endlich am Flughafen Düsseldorf angekommen, im Parkhaus, weil da ja unser Auto stand. Und ihr glaubt nicht, was passiert, als wir gerade zu unserem Auto gehen. Neben uns auf der Landebahn landet ein Flugzeug. Das, mit dem wir hätten fliegen sollen. Okay, man fragt sich ja, wie lange soll ich warten? Und was passiert, wenn ich das selbst in die Hand nehme? Mann, war das spannend. Bei Sarai war die Geduld und die Kraft auch am Ende. Sie konnte nicht mehr länger oder wollte einfach nicht mehr länger warten auf das, was Gott ihr irgendwie zugesagt hat. Und weil es auch aus menschlicher Sicht so gewesen, dass der Zug fürs Kinderkriegen nur jetzt echt mal abgefahren war, hat sie eine Entscheidung getroffen. Und es ist auch gut, wenn wir Entscheidungen treffen. Natürlich sollen wir in unserem Leben nicht untätig rumsitzen. Aber ist es so klug, Gottes Versprechen selbst vorzugreifen? Bin ich wirklich fähig, Gottes Gedanken besser zu denken und die Konsequenzen einschätzen zu können? Die Herausforderung ist echt zu erkennen, wo Gott dir eine Zusage gemacht hat und dann darauf zu vertrauen, bis er sein Versprechen einlöst. Kann und will ich das aushalten? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen und dir das zusagen. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich zu warten auf das, was Gott verheißen hat. Ist es leicht? Meistens nicht. Aber halte durch und halte es aus, denn Gott ist ein Gott, der treu ist. Gott ist der, der dir die Kraft dafür gibt, das auszuhalten. Gott ist der, der sich nicht wegdreht, sondern mit dir geht. Denn er hat kein Interesse daran, dir zu schaden, dass du zu Fall kommst, sondern er wünscht sich, dass du ihm vertraust, dass du ihm nachfolgst, dass du gehorsam bist und dass du das aushältst. Und trotz dieser eigenwilligen und irgendwo auch verständlichen, aber doch falschen Entscheidung von Sarai, schenkt Gott Sarai und Abraham später doch noch den eigenen Sohn. Sarai wird schwanger und bringt Isaak zur Welt. Auf Gott zu warten und in Geduld zu vertrauen, erzeugt oft eine wirklich krasse Spannung. Vielleicht kennst du das, ich kenne das. Und das auszuhalten, gehorsam zu sein, durchzuhalten, weiterzugehen, wird deine Beziehung zu Gott stärken und deinen Glauben ordentlich pushen, wenn du das durchgestanden hast. Mein dritter Punkt, Perspektive. Unser Gott ist ein Gott der Perspektive. Ich kann nicht mehr, aber Gott kann. Da ist jetzt diese schwangere Sklavin. Geflohen und erschöpft liegt sie da am Boden in der Wüste, ohne Perspektive, ohne Mut, ohne Zukunft, alleine, einsam in dieser Situation, fremd in der Gegend, ohne Hoffnung. Niemand sieht sie, niemand beachtet sie. Und dann passiert ein Wunder. Der Engel des Herrn kommt zu ihr und spricht sie an. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du? Und wohin gehst du? Hey, wie krass ist das? Wie krass ist das? In mein totales Ende, meine völlig verfahrene Situation. Und jetzt kommt Gott da hinein. Und er ist nicht einfach nur da, sondern er wird ganz persönlich. Er spricht mich an. Ist dir aufgefallen, dass zum ersten Mal in dieser Geschichte Sarai mit ihrem Quatsch, Hagar mit ihrem Namen angesprochen wird? Ja, wir wissen schon vorher, dass sie Hagar heißt, aber niemand hat sie so genannt bisher. Bis jetzt Gott eingreift. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Gott sieht also Hagar und er hört Hagar. Er rettet sie in ihrer Ausweglosigkeit. Gott gibt ihr einen Wert, Gott gibt ihr eine Persönlichkeit, eine Perspektive und sogar obendrauf noch eine eigene Verheißung für ihn, für ihren noch nicht geborenen Sohn. Bei Hagar beginnt eine innere Veränderung. Nämlich in dem Moment, wo sie Gott erkennt, wo sie Gott begreift. Sie kann nur sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn Gott sieht und heilt. Hagar muss zwar wieder zurück in die heiße Zone, zurück in die Netflix-Serie, aber dieses Mal mit einer Perspektive. Es ist alles nicht mehr hoffnungslos und sie wird hin und her geschubst oder wie auch immer gebraucht, sondern sie hat Perspektive. Und so ist auch Jesus Christus unterwegs und gibt dir Perspektive. Vor ein paar Tagen haben wir Weihnachten gefeiert und ich hoffe, du hast es echt genossen. Denn der König, der Retter, Jesus, kommt zu dir, kommt zu mir, kommt auf unsere Welt, kommt auf unsere Augenhöhe. Und er sieht und er heilt ganz konkret. Was liegt im Blick von Jesus, wenn er mich anschaut? Er liebt mich. Er interessiert sich für mich. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Die Frage für dich in diesem Jahr ist vielleicht, wohin richte ich meinen Blick? Erkenne ich den Gott, der mich sieht? Und von wem lasse ich mich anschauen, ist auch eine spannende Frage. Und in diesem ganzen Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, egal wie die sich dieses Jahr entwickelt, egal welche Katastrophen da am Start sind, egal was in deinem Alltag passiert. Ja, es bleibt eine Herausforderung, an Jesus festzuhalten. Aber wenn wir auf Psalm 40, Vers 5 zum Beispiel schauen, glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Ist das nicht cool? Und so lade ich dich ein, Ben, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, lade ich dich ein, dass du deinen Kopf nicht in den Sand steckst, sondern dass du dich von dem anschauen lässt, der dich gemacht hat, der dich liebt, der deine Situation sieht. Jesus sieht es, was bei dir los ist. Und er lässt dich nicht allein. Und lass dich anschauen. Lass dich betrachten von ihm und schau ihn auch an. Auch Hagar blickte auf, schaute den Engel des Herrn an, schaute Gott an und sah den, der sie sieht. Und ganz ehrlich, bei aller Herausforderung und bei aller Schwierigkeit dürfen wir nochmal glücklich sein, auf den Herrn zu vertrauen. Und wer sagt denn, dass das nicht auch Spaß machen darf, diesen Herrn anzuschauen, diesem Jesus nachzufolgen, aufzustehen, ihm in die Augen zu schauen, sich anschauen zu lassen und mit ihm zu gehen auf dem Weg, der für dich vorbereitet ist. Es darf Spaß machen und so freue ich mich auch, in dieses Jahr hineinzugehen mit uns als Gemeinde. Nicht immer die ganzen Katastrophen zu sehen, sondern auf den zu schauen, der Herr ist, der auch Herr dieser Gemeinde ist. Ich freue mich drauf. Amen.